Podcast, das Spezial.
Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge des Podcasts. Das ist unser Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten für Castrop-Rauxel. Mein Name ist Theve Schäfer und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor ihr diese Folge anhört, möchte ich euch auf ein sensibles Thema hinweisen. In diesem Gespräch geht es nämlich um den Tod eines jungen Menschen, um Trauer, Verlust und die Love Parade-Katastrophe von Duisburg. Wenn euch solche Themen im Moment belasten könnten, dann hört diese Folge vielleicht lieber nicht. Oder zu einem späteren Zeitpunkt oder gemeinsam mit jemandem, dem ihr vertraut. Am 24. Juli 2010 sollte eine riesengroße Techno-Party in Duisburg stattfinden, die sogenannte Love Parade. Auf dem Weg zum Veranstaltungsgelände kam es aber zu einem tödlichen Gedränge. 21 Menschen verloren ihr Leben, mehr als 650 wurden verletzt. Die Katastrophe erschütterte das ganze Land und sie veränderte das Leben vieler Familien für immer. Eine dieser Familien ist die von Claudia Schulz aus Castrop-Rauxel, mit der ich in dieser Folge sprechen darf. Ihre Tochter Svenja war 22 Jahre alt, als sie bei der Love Parade starb. 16 Jahre lang hat Claudia nur relativ selten öffentlich darüber gesprochen, was damals passiert ist und noch seltener darüber, wie sie mit diesem Verlust klargekommen ist. Für diese Spezialfolge hat sie sich entschieden, mir ihre Geschichte zu erzählen. Bevor wir anfangen, möchte ich Claudia deshalb schon mal von Herzen danken für ihren Mut und für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht hat. Das ist alles andere als selbstverständlich. Ihr hört dieses Gespräch hier genauso, wie wir es geführt haben an Claudias Wohnzimmertisch. Also ohne künstliche Dramatisierung, keine Effekte. Es geht nur um die Familie und um die Frage, wie man nach einem so schlimmen Ereignis wieder einen Weg zurück ins Leben finden kann. Hoffentlich kann der eine oder andere von euch etwas aus dem Gespräch mitnehmen. Es geht los. Und bei mir sitzt jetzt Claudia Schulz. Hallo Claudia.
Hallo.
Ja, wir sind schon beim Du gelandet, weil wir uns schon mal ein bisschen unterhalten haben früher. Claudia, warum hast du dich eigentlich entschieden, mit mir dieses Gespräch hier zu führen? Man könnte ja sagen, das ist jetzt 16 Jahre her, das Ereignis. Jetzt ist auch irgendwann mal gut und ich will da nicht mehr drüber reden, auch nicht öffentlich. Warum bist du hier dabei?
Ja, eigentlich, ich wollte erst gar nicht darüber reden und dann habe ich mir Gedanken zu unserem Gespräch gemacht und habe einfach festgestellt, es gibt ja ganz viele Eltern, die ihre Kinder verloren haben und vielleicht durch mein Ereignis oder durch meinen Podcast einfach da was von mitzunehmen.
Jetzt müssen wir einmal drüber sprechen, was Svenja für eine Person war, deine Tochter. Wie war euer Verhältnis?
Ich hatte ein ganz tolles Verhältnis zu meiner Tochter. Sie war eine sehr selbstbewusste Frau. Ja, war liebenswert. Wenn ich sie brauchte, war sie immer da für mich. Sehr, sehr zielstrebig. Ja, ich habe sie geliebt, weil sie so war, wie sie war.
Wie erinnerst du dich so an sie als Kind und Jugendliche und dann später als Erwachsene?
Ja, als Kind, ja. Sie war auch eigentlich ein ganz, ganz liebes Kind. Kann ich nicht anders sagen. Als Jugendliche hatte ich meine Probleme mit ihr. Pubertät kennt ja jeder, der Kinder hat. Ja.
Was waren so die Dinge, die sie gerne gemacht hat als Kind und Jugendliche?
Also sie ist gerne tanzen gegangen, hat sich mit Freunden getroffen. Früher sind wir viel schwimmen gegangen oder in Freizeitparks. Ja, wir waren viel, viel draußen und ja. So war sie.
Svenja ist ja deine einzige Tochter, ist das richtig?
Ich habe noch einen Sohn, der ist 34, der lebt in Münster, ist dort verheiratet, ist Industriekaufmann und lebt sein Leben dort.
Lass uns mal drüber sprechen, was 2010 passiert ist. Das ist jetzt 16 Jahre her und ja, das ist ein Tag, der euer Leben als Familie, dein Leben als Mutter sehr verändert hat. Was hast du an dem Tag gemacht, bevor die Katastrophe passiert ist?
Also, einen Tag vorher war meine Tochter noch bei mir. Sie hatte eine eigene Wohnung, ist dann zu mir gekommen, hat mit ihrem Bruder noch gekocht, die haben noch Videos geguckt und dann haben wir uns an der Tür verabschiedet am Donnerstag und dann habe ich sie darauf angesprochen, auf Love Parade. Sagt sie, Mama, ich werde da nicht hingehen, ich muss noch Klausuren schreiben.
Sie hat Jura studiert.
Jura studiert, genau. Und ich sage, ist auch nicht schlimm. Ich sage, gibt es ja jedes Jahr die Love Parade. Das war Donnerstag. Und dann haben wir zwischendurch noch telefoniert. Und ja, den Tag kann ich auch gar nicht vergessen. ich war damals noch in einer Beziehung mit einem Mann und das war im Sommer. Wir haben draußen gesessen im Garten, wir haben gegrillt, es war ein wunderschöner Tag. Dann habe ich mich um meine Schwiegermutter in Spee noch gekümmert und weil sie sehr krank war. Ja, und dann bin ich abends rübergegangen oder wir in unsere Wohnung und dann habe ich auf einmal die Nachrichten gehört, die mich erst gar nicht so interessiert haben, weil ich ja wusste, Svenja ist nicht auf Love Parade.
Hast du Radio gehört oder wie?
Ich habe das im Fernsehen beobachtet. Das war ja sehr präsent. Ja, und irgendwann kriegte ich einen Anruf von ihrem damaligen Freund, von dem Andreas. Und er hat mir Beileid gewünscht, dass Svenja tot ist. Und ich habe das überhaupt gar nicht wahrgenommen. Ich habe vermutet, dass er vielleicht auf diese Love Parade Drogen genommen hat, war mein erster Gedanke. Und dann habe ich das Gespräch beendet und für mich war klar, Svenja ist ja gar nicht da. So, und dann irgendwann später hat die Stefanie, das ist ihre Studienkollegin, hat mich angerufen und hat zu mir gesagt, hat der Andreas sich schon gemeldet? Ich sag ja. Ich sag, der hat aber Quatsch erzählt, ne? Und da sagt sie, du Claudia, das stimmt, was der Andreas gesagt hat. Ich sag, kann ja gar nicht. Svenja ist ja zu Hause, die wollte ja üben wegen der Dings. Ja, sie hat sich doch entschlossen, Andreas hat sie wohl versucht zu überreden und dann ist sie mitgegangen. Da bin ich erstmal, wusste ich erstmal gar nichts und dann gab es ja immer eine Hotline am Fernsehen. Die habe ich dann, glaube ich, bis morgens um 5 durchweg angerufen. Aus Svenjas Handy, keine Chance. Und irgendwann habe ich dann gegen 6 einen Anruf bekommen, dass meine Tochter, dass sie meine Tochter gefunden haben. Sie konnten mir aber nicht sagen, ob sie schwer verletzt ist oder und einer unter den Toten sei.
Warst du alleine, als du da die Nacht dir um die Ohren schlagen musstest?
Nein, ich war mit meinem Lebensgefährten da. Wir haben das praktisch zusammen gemacht. Ne?
Was waren so Gespräche, die ihr dann untereinander geführt habt in der Nacht? Weißt du das noch?
Das weiß ich gar nicht. Es gibt viele, viele Sachen, die einfach aus meinem Kopf weg sind. Ja, ich das kann ich gar nicht sagen. Ich war so unter Schock.
Kannst du beschreiben, was dir dann durch den Kopf gegangen ist, als dann diese offizielle Bestätigung auch war?
Die haben wir erst sehr viel später bekommen. Mein Ex-Mann, der hat damals in Bielefeld gewohnt, er hat mich dann angerufen und hat gesagt, ich hole dich in einer Stunde ab. Wir fahren jetzt nach Duisburg.
Svenjas Vater?
Genau. Er hat mich dann abgeholt. Dann sind wir nach Duisburg und ich habe eigentlich gedacht, ich werde in irgendein Krankenhaus fahren und sie da sehen, vielleicht mit einem Bein- oder Armbruch. So, das waren meine Gedanken. Ja, und dann hat mein Mann, Ex-Mann, ein Telefonat geführt. Er saß hinten im Auto und wurde auf einmal ganz ruhig. Und dann sag ich, was ist? Ja, sagt er, die Kriminalpolizei hat mich angerufen. Sie haben dann noch eine weibliche Leiche und sie wissen nicht, wer das ist. Und wir sollten sie, ich kann das jetzt nicht aussprechen, identifizieren. Ja, und dann sind wir in Duisburg angekommen und sind in einem Büro begleitet worden mit ganz vielen Beamten. Und dann haben sie gesagt, wir schicken Ihnen jetzt ein Foto hoch. Ja, und ich bin dann einfach, ich vergesse das alles gar nicht, bin dann zum Fenster gegangen, hab nur rausgeschaut, wollte auch nichts hören, nichts sehen, gar nichts. Und dann habe ich nur gehört, wie mein Mann einen Schreibtisch mit dem rechten oder linken Arm abgeräumt hat. Alles, was, hat den ganzen Schreibtisch umgeschmissen. Und dann haben sie uns halt gefragt, hatte ihre Tochter das, hatte ihre Tochter das. Ich habe alles mit Nein beantwortet, weil ich wollte das einfach. Ich habe einfach gesagt, nein, nein, nein. Ja, und dann waren dann auch Psychologen bei uns, die haben uns betreut. Ja, und dann war das endgültig, dass Svenja tot ist.
Wie waren die Tage danach, als du dann wieder zu Hause warst?
Ja, das Schlimmste war, ich musste meinem Sohn ja sagen, dass seine Schwester tot ist. Er kam runter und ich brauchte gar nichts mehr sagen. Er hat mich nur gesehen und der wusste, glaube ich, was passiert ist. Ja, und als ich dann nach Hause kam, war meine komplette Familie, alle waren da, haben mir Trost gespendet. Wenn ich die nicht gehabt hätte, ich weiß nicht.
Kannst du dich an Sachen erinnern, die zu dir gesagt haben?
Gar nicht. Wie gesagt, gerade schon, es gibt so viele Sachen, die sind aus meinem Kopf weg.
Wie waren denn dann die nächsten Wochen? Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, also ich bin erstmal krankgeschrieben. Ich bin erstmal nicht arbeiten gegangen.
Was hast du gearbeitet?
Ich war damals an der Tankstelle, habe da gearbeitet. Meinem Chef hat gesagt, ich kann zurzeit nicht arbeiten, hat auch Verständnis gehabt. War dann erstmal wochenlang krank, habe eigentlich nur da gesessen und habe die Wände angestarrt und irgendwie alles gar nicht so richtig geglaubt und wahrgenommen. Wir hatten damals ein Haus, ich habe auch immer die Tür aufgelassen, wo mein Freund immer sagte, mach Tür zu. Ich sag nein, ich sag Svenja kommt gleich. Das war so, ich denke, das kann sich jeder vorstellen, wie man in dem Moment dann auch denkt, ne, dass die Tochter einfach wiederkommt.
Wahrscheinlich dann morgens muss man dann auch erstmal realisieren, was passiert ist, ne, wenn man irgendwie aufwacht.
Ja, das war ganz schlimm. Da wurde mir das immer auch so deutlich, wenn ich dann morgens aufgestanden bin, da war der Gedanke auf einmal da. Das war, viele Sachen kann man gar nicht erklären. Das sind halt alles so Gefühle, die man in sich trägt. Ja, jeden Tag eigentlich habe ich immer wieder daran gedacht, aber ich hatte auch meine Freunde um mich rum, die haben sich gekümmert, gesorgt und da bin ich echt dankbar.
Inwieweit hattest du auch eine Wut in dir auf die Veranstaltung, die Verantwortlichen? Hat das am Anfang dann schon eine Rolle gespielt oder war es einfach nur traurig?
Ich hatte eine richtige Wut, weil man das ja auch im Nachhinein alles gehört haben. Es hätte ja gar nicht stattfinden dürfen. Meine Wut war extrem hoch. Ich brauchte auch irgendeinen Verantworten. Ich wollte irgendjemanden haben, der die Schuld getragen hat. Und den ersten, den ich hatte, das war der Freund meiner Tochter, der Andreas. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich mit diesem Mann gemacht habe.
Waren die schon lange zusammen?
Ja, das 2 Jahre. War auch ihre große Liebe, von ihm auch. Er hat mich auf jeden Fall gemieden, weil er wusste, er hat Svenja überredet, sie wollte nicht gehen. Und für mich war er der Schuldige. Ich habe immer gesagt, er ist schuld, dass meine Tochter tot ist. Und mit der Zeit, mit den Monaten, denkt man natürlich ganz anders. Und dann habe ich ihn mal kontaktiert. Ich sage, ich muss mit dir reden. Ich möchte wissen, wie war das? Wie war der Tag? Ich möchte alles von dir wissen. Ich sage, und du brauchst keine Angst haben. Für mich ist alles gut. Und dann habe ich mit ihm gesprochen in einer ganz normalen Kneipe. Und wie gesagt, wir haben 4 Stunden geredet, wir haben gelacht, wir haben zusammen geweint. Viele Sachen weiß ich gar nicht mehr, die sind aus meinem Kopf einfach weg.
Das war der Erste, mit dem du gesprochen hast, hattest du angedeutet. Wer war da noch, der da in Frage kam oder gegen den sich deine Wut gerichtet hat?
Ja, erstmal gegen den Bürgermeister.
Weil in seiner Stadt die Veranstaltung stattgefunden hat er der oberste Vertreter der Stadt war.
Er hat sozusagen dafür unterschrieben, dass das stattfindet und das waren aber bei allen Angehörigen, die ich getroffen habe, war das für die der Bürgermeister, der es in Schuld hat, ne, dass er das unterzeichnet hat. Wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen.
Wir können gleich nochmal zum Gerichtsprozess kommen. Das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Punkt. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ihr musstet ja dann irgendwie die Beerdigung wahrscheinlich auch organisieren, oder?
Ja.
Was für Gedanken habt ihr euch da gemacht und wie war dann der Tag für dich?
Also, ich muss sagen, mein Ex-Mann, Zu dem Zeitpunkt waren wir schon 10 Jahre geschieden. Der hat sich um alles, ich konnte keinen Sarg aussuchen, ich konnte gar nichts. Ich habe nur da gestanden und er hat alles gemacht, die Grabstätte aussuchen. Da bin ich natürlich mitgelaufen, aber ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ja, dann kam der Tag X und dann, ich hatte auch eine Begleitung von einem Pastor, der mich immer begleitet hat, egal was ich hatte. Und er hat mir dann dazu geraten, sie müssen sich von ihrer Tochter verabschieden, weil ich immer gesagt habe, die ist ja gar nicht tot, ne? Und er sagte, sie müssen das für sich tun. Ja, und dann bin ich mit meinen damaligen Lebensgefährten und meiner Schwester, einer stand rechts, einer links von mir. Und als ich dann zur Trauerhalle hin wollte, kam mein Sohn mir entgegen mit seinem Vater. Und er hat mir das nochmal bestätigt und hat gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen, das schaffst du. Mhm. Ich habe es auch geschafft, du schaffst das. Und dann, wie gesagt, sind wir dann dahin und ja. Was kann man dazu sagen, ne? Ich habe mich dann von ihr nochmal verabschiedet und die Beerdigung, das, ich habe das alles nicht wahrgenommen. Ich habe Sachen hinterher gehört. Ich habe, glaube ich, einen Tunnelblick gehabt. Mhm. Ne? Und der Bestatter hat noch zu meinem Ex-Mann gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Lautsprecher für draußen. Und ich war so naiv. Ich sag, wieso Lautsprecher? Ja, das wird wohl eine sehr, sehr große Beerdigung. So war es dann halt auch, ne? Ich habe da Menschen gesehen, so viele Menschen. Das war Wahnsinn. Und wie gesagt, mein Sohn war an meiner Seite. Der hat mich sehr unterstützt. Und ja, schlimmste Tag meines Lebens war das, glaube ich.
Weißt du noch, wer gesprochen hat? Man sagt ja dann meistens so Abschiedsworte.
Ich weiß das nicht mehr. Ich in der Kapelle, ich glaube, mein Gesicht war nur unten. Ich habe nichts wahrgenommen, nichts gesehen. Ich weiß gar nichts mehr.
Inwieweit hattest du, also du hast ja gerade gesagt, dass du schon psychologische Betreuung hattest, kurz nachdem das passiert war, als ihr ja die Nachricht bekommen habt, dass Sven ja tot ist. Mhm. Inwieweit hattest du dann darüber hinaus auch noch professionelle Betreuung, also außer dem Pfarrer?
Ja, ich war einmal hier in Castrop, hatte ich eine Psychologin, aber ich habe bei der dritten Sitzung, man merkt ja, ob da irgendwas ist, ich konnte mich nicht öffnen. Mhm. Und dann habe ich hier aber auch gesagt, ich sage, ich kann nicht mehr wiederkommen, ich sage, irgendwie fehlt mir der Draht zu Ihnen. War auch alles okay so. Und dann hat mein Anwalt mir eine Psychologin in Bochum empfohlen. Und da bin ich 2 Jahre hingefahren. Einmal die Woche. Die hat mir wirklich, na, nicht darüber hinweggeholfen, aber sie hat mich gestärkt. Mhm. Na, das war, zu der hatte ich auch sofort, ich glaube, ich hätte der sofort alles erzählen können. Ja.
So eine klassische Gesprächstherapie so?
Genau, mhm. Genau, ja.
Was hat noch geholfen?
Ja, meine Freunde, meine Familie. Also meine Familie, die stand wie ein Baum hinter mir. Und dann bin ich nochmal 6 Wochen, meine Hausärztin hat mich 6 Wochen nach Berlin geschickt. Da bin ich 6 Wochen in eine Kur gefahren mit Trauerbegleitung, das große Thema. Ich weiß doch die Worte meiner Schwester, die hat mich zum Zug gebracht und hat nur gesagt, ich wünsche dir alles Gute. Ich habe da ausgesehen, ja, wie so ein Wrack, wie so eine Leiche auf Urlaub sozusagen. Und dann hat sie mich nach 6 Wochen abgeholt in Rauxel hier vom Bahnhof und hat gesagt, wo warst du? Ich sag, wieso? Boah, du siehst so gut, so frisch, so gut erholt aus. Und da habe ich gedacht, das tat mir auch richtig gut. 6 Wochen auch hier von dem ganzen Umfeld. Man ist ja immer in diesem Umfeld drin. Ich bin einfach mal raus. Mhm. Ne? Keiner kannte mich. Keiner hat mich angesprochen. Das war eine gute Entscheidung.
Wie war das deine Einrichtung, die 6 Wochen, die dir da ja offensichtlich doch gut geholfen haben? Waren auch andere, mit denen du deine Themen teilen konntest?
Ja, wir hatten einmal immer eine Einzeltherapeutin und eine Gruppentherapeutin. Da waren immer so 10 bis 12 Leute im Kreis. Mhm. Und jeder hat erzählt, ob man jetzt einen Mann oder einen Bruder oder eine Tochter oder was verloren hat. Wir haben alle gelitten, ne? Und das war einfach das Thema da und wir haben uns ausgetauscht und viel gemacht, auch handwerklich. Wir haben gemalt, wir sind spazieren gegangen, wir waren walken. Es war richtig, richtig toll.
Schön. Ja. Dann hat das ja sehr, sehr lange gedauert, bis in dem Gerichtsprozess etwas losging. Also man möchte ja, wenn etwas passiert ist, am liebsten direkt, dass daraus etwas folgt, dass es eine Konsequenz hat. Wie war die Zeit für dich? Also es hat ja jahrelang gedauert, bis der Gerichtsprozess richtig losging. Mhm. Wie war das so lange warten zu müssen, ohne dass das praktisch auch gerichtlich abgeschlossen ist?
Eigentlich war für mich das überhaupt nicht mehr schlimm. Auch als es das dann letztendlich losging, es ist so viel Zeit vergangen. Und mir war es eigentlich egal, ob da jetzt jemand für verantwortlich gemacht wird oder nicht. Ich habe damit abgeschlossen und habe immer gesagt, auch wenn da jemand schuldig gesprochen wird, es nützt mir gar nichts. Hm. Für mich nützt das gar nichts. Ich habe aber auch andere Mütter oder Eltern gesprochen, für die war das sehr, sehr wichtig. Die wollten jemanden schuldigen haben. Und so, denke ich mal, ist jeder anders. Mein Ex-Mann, der hat alles gemacht. Der hat, ach, ich weiß auch nicht.
Ihr wart ja beide Nebenkläger.
Ja.
Und du hast deinen Anwalt das machen lassen und ja. Der Mann war
jedes Mal
im Gericht, hast du erzählt.
Immer. Der hat auch eine Stiftung gegründet. Es waren ja auch Angehörige aus China, aus Spanien, aus Italien. Er ist dann nach Spanien geflogen, dann haben die sich getroffen. Und er hat immer wieder zu mir gesagt, du musst auch was tun, mach doch mal was und tu doch mal was. Und da habe ich nur gesagt, ich will das nicht. Ich will meine Ruhe. Mach du das für dich. Vielleicht brauchst du das für die Trauerbewältigung. Ich sage, ich nicht. Ich sag, ich habe meine Familie, meine Freunde. Ich will das alles nicht.
Ja.
Und so habe ich das wahrscheinlich verarbeitet. Und er war immer an der Front, er war immer vorne mit, er hat Interviews gegeben und. Ja, ich brauchte das nicht.
Hm. Du warst ja auch vernetzt mit anderen Angehörigen trotzdem. Und ihr wurdet immer eingeladen, einmal im Jahr. Was waren das für Veranstaltungen?
Genau, das war immer zum Jahrestag. Gab es eine Einladung von der Stadt Duisburg. Das ging über drei Tage, je nachdem, wann der Todestag fiel. Es war, also die Anfangsjahre, die waren Katastrophe. Das war eine Katastrophe.
Was habt ihr da gemacht?
Wir waren jedes Mal an der Unfallstelle, es war jedes Mal Presse da, wir sind jedes Mal mit einem Bus gefahren, der verdunkelt wurde. Dann waren wir in der Kirche, dann gab es einen Gottesdienst, dann gab es die 21 Schläge in der Kirche, dann gab es…
Für 21 Todesopfer.
Genau. Und dann gab es auch immer Gesprächskreise, riesengroße Gesprächskreise. Und ich bin immer eine gewesen, die hat sich zurückgehalten. Ich habe mir alles angehört. Und mein Ex-Mann, der war, wie gesagt, schon gerade gesagt, immer vorne vor. Soll er auch, habe ich kein Problem mit. Aber ich wollte, das habe ich dann, glaube ich, 4 Jahre gemacht. Bin jedes Jahr nach Duisburg, jedes Jahr zu dieser Treppe. Jedes Jahr habe ich gesehen, wo meine Tochter gestorben ist. Und nach 4 Jahren habe ich gesagt, jetzt ist Schluss.
Wie war das denn für dich? Da zu sein, zum ersten Mal zum Beispiel?
Ach, das war ganz schlimm. Das war das Schlimmste überhaupt. Kann man gar nicht in Worte fassen. Man sagt ja, mit Zeit halt alle Wunden. Stimmt auch. Man lebt einfach damit. Es ist nicht mehr so präsent. Aber es gibt immer Tage, das weiß, glaube ich, jeder, ob das Geburtstage sind oder Todestag oder, wo man nochmal dran erinnert wird und halt schlechte Tage hat.
Jetzt ist das ja 16 Jahre bald her. Wir haben den Jahrestag dieser Katastrophe am 24.07. Weißt du schon, was du dieses Jahr machst an dem Tag?
Ich werde wie jedes Jahr mit meiner Familie am Grab stehen und einfach da sein. Ja, ich habe schon eine Einladung bekommen, aber ich habe einfach geschrieben, dass ich nicht mehr dran teilnehme.
Wie geht's dir denn an den Jahrestagen normalerweise so, also jetzt, wenn du an die letzten paar, wo das Ereignis dann doch auch schon über 10 Jahre zurücklag, denkst, Ist es leichter geworden mit der Zeit oder ist dieser Tag immer noch schwer?
Nein, der Tag ist auf jeden Fall leichter geworden. Natürlich ist das ein Tag, den man nicht vergisst, aber ich kann da sehr, sehr gut mit umgehen. Und wie gesagt, dadurch, dass meine Familie immer an dem Tag bei mir ist, ist das gut, so wie es ist, ja.
Heute bist du wieder berufstätig. Darf ich fragen, was du machst?
Ich arbeite in einer Demenzwohngruppe in Oer-Erkenschwick als Pflegehilfskraft. Ja, wie man sich denken kann, kein einfacher Job.
Wann hast du denn wieder angefangen zu arbeiten? Also du hast ja gesagt, du hast dich krank schreiben lassen.
Ja.
Und wann hast du dann wieder so zurück ins Berufsleben gefunden?
Ich musste irgendwann raus aus meiner Wohnung, aus meinem Haus, weil sonst werde ich verrückt geworden. Ich bin im August wieder angefangen zu arbeiten.
Mhm.
Ja, tat mir gut, hat mich abgelenkt, ja.
Ja, krass.
Ja.
In Castrop-Rauxel gibt es ja eine Gruppe von Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Wann bist du da zum ersten Mal hingegangen?
Du, das weiß ich gar nicht. Ich bin da einfach durch eine Bekannte, durch die Heidi Behrendt, bin ich da reingekommen. Das kann ich dir nicht sagen.
Wie waren diese Treffen denn so?
Die Treffen waren sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe mich auch mit Heidi am besten verstanden, weil unsere Kinder hatten schon eine Vergangenheit. Ihre Tochter war, glaube ich, 12, meine war 22. Und viele Kinder waren einfach, Totgeburten. Das ist auch alles ganz, ganz furchtbar. Aber mit der Heidi habe ich mich am besten verstanden. Wir konnten uns austauschen.
Jetzt stehen hier in deinem Wohnzimmer, wo wir uns gerade unterhalten, ist so ein Regalbrett. Da stehen so Engelfiguren drauf und eine Kerze und Bilder von Svenja. Wie oft denkst du im Alltag zurück an sie?
Jeden Tag.
Was denkst du dann?
Ach, das sind einfach Gedankengänge. Manchmal denke ich, sie wäre jetzt so und so alt. Hätte sie ihr Jurastudium vielleicht schon abgeschlossen oder wäre sie schon Mama, ich Oma. Halt solche Sachen, ne, die mir durch den Kopf gehen. Ne?
Bist du eigentlich gläubig? Glaubst du an etwas, das nach dem Tod kommt?
Nein. Der Pastor, der mich in der Zeit begleitet hat, hat mich irgendwann mal gefragt, glauben Sie an Gott? Und da habe ich zu ihm gesagt, jetzt nicht mehr.
Mhm.
Und da habe mich gefragt, warum? Ich sage, wenn es einen Gott geben würde, hätte er nicht meine Tochter zu sich geholt.
Mhm.
Dann sagte er, das ist von Gott bestimmt. Und da konnte ich, vielleicht auch war das auch noch alles zu früh, als wir dieses Gespräch hatten, da konnte ich gar nichts mit anfangen.
Ne? Mhm.
Ich bin evangelisch, ich gehe aber nicht in die Kirche. Ja, irgendwie habe ich den Glauben verloren.
Mhm. Was würdest du sagen, wie es dir geht, wenn dich jetzt ein guter Freund oder Familienmitglied fragt, wie geht's dir jetzt, 16 Jahre danach?
Mir geht es gut. Ich habe immer Höhen und Tiefen, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ich habe einen tollen Beruf, der mich ausfüllt. Ich habe eine große Familie und ich habe tolle Freunde. Und ich kann sagen, dass ich glücklich bin. Ja, ich bin glücklich.
Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Ich möchte einfach gesund bleiben und ich würde mich freuen, wenn mein Sohn mich mal zur Oma machen würde. Die arbeiten auch dann, das weiß ich.
Okay, habt ihr ein gutes Verhältnis nach
ja,
wie vor?
Ja, auf jeden Fall.
Schön.
Auf jeden Fall. Es war in Münster. Ich sehe ihn nicht so oft. Jetzt kommt er am Donnerstag, an meinem Geburtstag kommt er zu mir. Da treffe ich mich mit meiner Familie im Extrablatt, habe ich alle eingeladen zum Brunchen und da freue ich mich drauf, ja.
Claudia, ich danke dir vielmals, dass du den Mut hattest, mit uns zu sprechen.
Gerne.
Und ich kann an der Stelle noch die Podcast-Folge mit Heidi Behrendt empfehlen.
Ja.
Du hast eben von ihr gesprochen. Ihre Tochter Angelina ist bei einem Autounfall in Castrop-Rauxel ums Leben gekommen und Heidi Behrendt hat da auch sehr, sehr tiefgängig und emotional erzählt, wie das für sie war. Claudia, vielen, vielen Dank nochmal. Alles
Gerne.
Gute dir.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass ihr zugehört und euch die Zeit für dieses Gespräch genommen habt. Mich persönlich haben Claudias Offenheit und ihre Kraft, wie sie das alles bewältigt hat, sehr beeindruckt. Wenn euch diese Folge auch bewegt hat oder ihr was daraus mitnehmen konntet, dann erzählt doch gerne auch mal jemand anderem von euren Freunden oder Familie davon, für die das auch interessant sein könnte. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, solche Gespräche entstehen hier nicht nebenbei in der Redaktion, sondern sie brauchen Geduld, Zeit und Vorbereitung. Dass wir solche Geschichten erzählen können, verdanken wir Menschen, die unsere journalistische Arbeit schätzen und mit einem Plus-Abo unterstützen. Wenn ihr euch also für Castrop-Rauxel und die Region interessiert, dann probiert unser Plus-Abo gern einmal aus. Für Neukunden kostet das im Moment nur 1 Euro für die ersten 6 Monate. Damit könnt ihr dann nicht nur die komplette Reportage über Claudia lesen, sondern auch alles, was wir sonst so aus Castrop-Rauxel, Dortmund und der gesamten Region zu berichten haben. Für die Leute, die den Podcast vielleicht zum ersten Mal gehört haben, kann ich auch noch sagen, dieser Podcast erscheint normalerweise jeden Freitag mit einer Regelfolge, wo wir einen Nachrichtenüberblick geben. Und gelegentlich haben wir Spezialfolgen, so wie diese hier, wo wir Gäste haben, die wir interessant finden und die wir euch gerne vorstellen wollen. Danke nochmal, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.